sehr wichtiger, also und ein sehr produktiver und sehr hilfreicher Weg gewesen ist. Die haben sich eine Transkriptionsmethode, haben sich festgelegt auf eine Transkriptionsmethode, die neutral ist gegenüber Betriebssystemen und gegenüber Programmen. Und diese Transkriptionsmethode, ich gehe da auf die Details jetzt auch nicht ein, nennt sich im Speziellen MECS, MEX, Multi-Element Code System, ist dort im Prinzip in einer Version für den Wittgenstein-Nachlass entwickelt worden und gibt einem die Möglichkeit, auf eine hoch involvierte Art und Weise, Sie wollen sich das nicht anschauen, wie das wirklich aussieht, weil das ist nicht lesbar für menschliches Auge, aber auf eine hoch involvierte Art und Weise wird notiert, wird der ganze Ablauf von Wittgensteins Arbeit, wird sozusagen kodiert, wird hineinkodiert und wird auf diese Art und Weise maschinell auch bearbeitbar umgesetzt auf eine digitale Form. Ich werde Beispiele davon Ihnen also in weiterer Folge dann bringen. Auf der Basis dieser, so geht es die Story weiter, auf der Basis dieses MEX-Transkriptionsmaterials hat man einen Filter drüber laufen lassen. Also man hat die hochkomplexe, in allen Differenzierungen vorliegende Transkription genommen und hat die hinübergefiltert nach WordPerfect. Das gab dann eine Seitendarstellung, die lesbar ist in einem normalen Textverarbeitungsprogramm und hat, und das ist jetzt also der Stand der Bergen Electronic Edition, hat dann diese also lesbaren im konventionellen Sinn mit diakritischen Zeichen und so ziemlich genau modelliert nach bekannten textkritischen Editionen vorliegenden Seiten, hat man reingefüllt in ein Programm, das Infobase heißt. Dieses Programm ist ein Programm, das sich sehr gut eignet zur quasi so eine Muschel, eine Schale, das sich gut eignet dafür, solche editionstechnischen Materialien mit sich aufzunehmen, gibt also komfortable Suchfunktionen und sowas ähnliches. Und in die Infobase hat man das auf Textverarbeitung getrimmte Source-Code-Material hineingefüllt und das Ding auf CD-ROM gebrannt. Das ist das, was Sie bekommen, wenn Sie eine bei Oxford University Press erschienene Wittgenstein CD-Edition kaufen. Und diese Infobase-Sache, die läuft unter Windows und kann an dieser Stelle gibt es Ihnen, das bringe ich in weiterer Folge, aber heute ist es mal zum Kennenlernen sozusagen, besteht im Prinzip aus einer endlos Aneinanderreihung vor aller der virtuellen Seiten des Nachlasses, eines nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, in dieser Transkription mit der Möglichkeit, nach Bänden geordnet, nach Stichworten geordnet zu suchen. Das ist das, was vorliegt. Jetzt komme ich zu einem ein bisschen traurigen Kapitel in der Beschreibung. Also so spannend und so gut das ist, wird Ihnen klar sein, dass ich Ihnen das natürlich jetzt gerne hier zeigen würde und damit arbeiten möchte. Es hat auch ein kleines Window of Opportunity gegeben, ungefähr vor einem Jahr. Da hat es das tatsächlich im Universitätsbereich zugänglich gegeben. Da konnte ich auch wirklich damit arbeiten. Drei Semester ist es her. Da habe ich jetzt hier den Computer angeworfen und habe das operiert und haben das und das gezeigt und Sie konnten sich ins Katalogzimmer setzen und konnten im Campusbereich konnten Sie mit dem Wittgenstein-Nachlass ebenfalls arbeiten. Denn das gibt es in Campus-Versionen. Also für eine Campus-Version ist das auch durchaus vom Preis her natürlich akzeptabel für die ganze Universität, die muss sich sowas leisten, wie den Wittgenstein-Nachlass. Und mit dieser Campus-Edition konnte man arbeiten, aber nicht mehr seit vergangenen August oder sowas. Seit vergangenen August ist die Campus-Version dieser Bergen Electronic Edition irgendwie ausgefallen, weggefallen, war nicht mehr da. Ich habe mich damit beschäftigt, also zunächst einmal zweimal gefragt, warum, was ist passiert und so. Dann ist nichts passiert und dann bin ich notgedrungen dazu gezwungen worden, mich mit der Sache ein bisschen näher zu beschäftigen. Ich habe in Bergen im Dezember die Hälfte meines Vortrags mit der Geschichte, mit der ausgeschmückten Geschichte dieses Verlustes bestritten. Ich sage Ihnen die Kurzfassung, die hier aber auch sehr, sehr wichtig ist. Es hat sich nämlich herausgestellt, und das ist dieser Verlust, der beschäftigt uns hier noch immer, wir leiden sozusagen noch immer unter dem Verlust. Es hat sich herausgestellt, dass der Grund, warum diese Electronic Edition hier nicht mehr zur Verfügung ist, darin besteht, dass der CD-ROM-Server der Uni, Universitätsbibliothek, der bisher dazu verwendet worden ist und auf dem das auch funktioniert hat, der ist den Leuten auf der Universitätsbibliothek ein bisschen über den Kopf gewachsen. Das muss man auch wirklich gut verstehen. Ich habe mit denen also auch dann gesprochen. Stellen Sie sich vor, Sie haben 50 oder 100 CDs, die alle über diesen Server sozusagen abgespielt werden sollen, und wir haben kein geringes Angebot. Wir haben ein sehr gut formatiertes, also ein sortiertes Angebot. Jede von diesen CDs braucht ein bisschen andere Systemvoraussetzungen. Manche von diesen CDs laufen nur unter DOS, ja? Manche laufen unter Windows 3.1, manche laufen unter Windows NT. Der technische Aufwand für jede einzelne CD, das zu betreuen, war denen dann irgendwann mal zu hoch, und sie haben den zentralen Informatikdienst gebeten, bitte könnt ihr das nicht übernehmen, ihr seid doch da die Techniker, und haben den ganzen Schub von CDs, die da gesurft worden sind, an den zentralen Informatikdienst, die das gescheit eingerichtet haben. Als der zentrale Informatikdienst das gescheit eingerichtet hat, ist er draufgekommen, dass die Wittgenstein-Bergen Electronic Edition jeweils immer 5 Minuten läuft und dann abstürzt. Das hat ihnen keine große Freude bereitet, und sie haben sich ein bisschen gespielt, bis sie zum Schluss gekommen sind, ja, irgendwas funktioniert da nicht, wahrscheinlich ist es ein Bug in der Software oder sonst was, und haben sich an Oxford University Press gewandt und gesagt, könntet ihr uns nicht eine andere Version schicken, möglicherweise ist das ein Fehler in der CD, wir kriegen das hier nicht zum Laufen. Oxford University Press hat bisher nicht reagiert. Die sind nicht besonders interessiert, Wittgenstein-CDs zu verkaufen, offensichtlich. Die haben ein halbes Jahr lang, ich habe das unten jetzt nochmal recherchiert, das Ding ist urgiert und doppelt urgiert, Oxford University Press reagiert nicht darauf. Die Frage stellen, also das war, das schmerzt mich natürlich, weil ich es Ihnen gerne zeigen möchte. Ich habe im letzten Semester schon an der Sache so vorbei agiert und werde es auch in diesem Semester notgedrungen so machen müssen, dass das Manuskript 115, über das es ja geht, online zugänglich ist, am Netz. Das gibt es in Bergen, und wir können es hier in einer Wien-Version und sozusagen für Sie auch zur Verfügung stellen. Das heißt, das Textmaterial, über das es hier geht, steht zur Verfügung, aber viel schöner wäre es natürlich, den ganzen Wittgenstein-Nachlass zu haben und das vergleichen zu können und so. Das ist im Moment nicht einfach nicht drinnen, und zwar, da muss ich jetzt noch ein bisschen was weiter dazu sagen, was sozusagen der institutionelle Rahmen von dem ist. Das Rechenzentrum, also der zentrale Informatikdienst, sagt, und überhaupt, so wie ihr das angelegt habt, mit euren Einzel-CDs, die ihr da einzeln reinlegt, und jede CD hat eine andere Systemvoraussetzung, und wenn es ein Update von der jeweiligen CD gibt, oder von irgendeiner CD gibt, ist nicht garantiert, dass das Update für diese CD nicht Treiber zusammenhaut, die irgendeine andere CD braucht. Das ist ist nicht die Zukunft der telekommunikativen Wissensgesellschaft. In Wirklichkeit macht man das heutzutage anders. Man macht es so, dass man einen riesigen Server hat mit viel Proxy-Cache und so. Und dieser Server ist ein zentraler Server, von dem alle Universitäten ihre Daten rausholen. Also du schickst keine CD mehr auf Reisen, sondern du subskribierst dich beim Server so und so für das geisteswissenschaftliche Angebot, zahlst einen gewissen Preis, musst dich nicht mehr kümmern darum, wann ein Update kommt und welche Treiber mit welchen anderen Treiber in Konflikt geraten. Und die Leute, die die CD produzieren, wissen sozusagen am besten einmal und mehr braucht es nicht über die Systembedingungen Bescheid. Das ist eigentlich das, wie der zentrale Informatikdienst an die Sache rangeht. Es ist recht wichtig, das so zu sagen, weil der zentrale Informatikdienst sagt dann auch in ein bisschen abschätzig, aber nicht sehr abschätzig, sagt er. Naja, und diese Leute von der Universitätsbibliothek, die sind ja sowieso so komisch, die denken ja in kleinen Bücherl, ne? Die denken in Kasteln. Die brauchen was, wo sie einen Pickel drauf tun. Und es ist vollkommen wahr. Ja? Das ist von tiefer organisatorischer Weisheit, wenn man sich das einmal überlegt. Es ist ein anderer Finanztopf. Ja? Der Finanztopf Anschaffung von Büchern, in denen quasi honoris causa noch die Anschaffung von Kartons mit CDs drinnen fällt, ja, wo das der Buchcharakter besteht in der Gebrauchsanweisung, ja, und sonst ist es natürlich eine CD, aber immerhin ist es etwas, wo man Kleber drauf tun kann. Und wenn Sie sich anschauen, ich habe mir das tatsächlich angesehen, wenn Sie sich anschauen, wie diese CDs alle gelagert werden, in den entsprechenden Storage Rooms von der UB, dann ist es einfach so. Das ist natürlich genauso wie Bücher. Da steht der eine Schuber neben einem anderen Schuber neben einem anderen Schuber und jeder hat einen Zettel drauf. Ja? Und die Informatikleute machen sich natürlich lustig und sagen, worum es da eigentlich geht, das hat kein Label mehr, das geht nicht mehr so. Ja? Das macht man als Datenbankangebot über einen Webproxy und da braucht man keine Labels, aber das ist natürlich nicht das UB-Budget. Ja? Und die Frage, weil die UB kriegt ihr Budget dafür, dass sie Bücher kauft und nicht dafür, zunächst einmal nicht dafür, dass sie Subskriptionen zu Datenbanken finanziert. Und ich habe heute noch, wie ich mich erkundigt habe, was der letzte Stand dieses Dramas ist, eine entsprechende kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe mit dem Herrn, der das an der UB noch immer verwaltet, gesprochen und ich habe ihn darauf hingewiesen, was ich Ihnen jetzt noch gleich sagen werde. Das muss ich jetzt eigentlich gleich sagen. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass, und das ergab sich sozusagen auch aus der Bergen-Konferenz, dass es unter anderem im Bereich der Humanities und auch speziell im Zusammenhang mit der Wittgenstein-Edition, also mit der digitalen Wittgenstein-Edition, eine Firma gibt, die heißt Intellex, die genau das anbietet, nämlich einen weltweiten Zugang zu diesen Datenbanken, nicht nur zur Wittgenstein-Datenbank, sondern zu geisteswissenschaftlichen Datenbanken, für ein bestimmtes Fee natürlich und ohne jede Schwierigkeit beim Installieren lokal vor Ort. Ich habe die UB darauf hingewiesen, dass es das gibt und habe ihnen gesagt, es ist klar, das ist eine politische Entscheidung, die da gefällt werden muss und ich möchte aber, Sie sollen das mal prüfen, weil irgendwie muss man an die Sache rankommen. Ich meine, in Wien, angesichts dessen, was ich mit Wittgenstein zum Beispiel mache, braucht man einen Zugang zu den Wittgenstein-Materialien. Und was ist der Stand? Ich habe heute das Folgende erfahren. Sie haben es an Ihren Buchhändler weitergegeben. Das ist ein wörtliches Zitat. Das ist wirklich ein wörtliches Zitat. Der Buchhändler wird das prüfen. Wie er das prüfen wird, ich sehe mit Interesse entgegen. Wahrscheinlich wird er bei sich im Geschäft einen Computer haben und den Web und beim Webbrowser ausprobieren. Also vermutlich wird er über Intellex freischalten lassen. Vermutlich wird er seine Adresse bei über Intellex freischalten lassen, der Buchhändler, und schauen, ob das dort alles auch kommt. Und dann wird er der Universitätsbibliothek sagen, ja gut, das kommt. Und dann wird die Universitätsbibliothek befürworten, dass Intellex freischaltet für die Uni. Und dann können wir hier mit einem ganz normalen Webbrowser den Nachlass wieder betrachten. Aber das soll das Ende dieser Geschichte sein. Ich will Ihnen aber dadurch auch noch etwas anfügen, was jetzt den dritten Bereich, den dritten Bereich der ersten Sache, nämlich allgemeinen Rahmen betrifft. Ich merke schon wieder, ich bin mit der Zeit etwas hinten, aber es ist doch, glaube ich, zur Verständigung darüber, woran wir da arbeiten, wichtig, Ihnen das auch ein bisschen breiter und narrativ vorzustellen. Eine Einigung, die überraschenderweise, für mich eigentlich überraschenderweise, weil ich hatte das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, sozusagen doch als bedenklich und als behindernd in Bergen dargestellt und hatte für eine Option plädiert, die mit diesen Behinderungen, die sozusagen über diese Behinderungen ein bisschen weiter geht, weiter hinaus ist. Und das kann ich Ihnen so am ehesten beschreiben. Also meine Pointe war die, diese Mühseligkeit kommt im Prinzip daher zustande, dass man zwar in den digitalen Bereich geht, sehr, sehr viele produktive Fähigkeiten diesbezüglich hat, aber was macht man dann im digitalen Bereich? Dann stanzt man das erst wieder auf eine Scheibe, die nur unter ganz bestimmten Umständen läuft und die Hälfte der Zeit nicht. Das ist, könnte man sagen, ein Vertan, dass man vertut an dieser Stelle eine Möglichkeit. Und es stellt sich auch heraus, dass, wenn man sich ansieht, wie sehr wird im internationalen Forschungsbereich diese Möglichkeit des digitalen Wittgensteins verwendet, sich das auch ein bisschen abbildet, indem man nämlich sieht, es wird kaum verwendet. Und das wundert mich nicht. Also in Wien kann man es nicht verwenden. Ja, es ist einfach und diese Schwierigkeit ergibt sich, oder zumindest vielleicht nicht gerade diese Schwierigkeit, aber die Angst davor, dass solche Schwierigkeiten auftreten, ist die sicherlich auch ein Moment dafür, dass die Verbreitung der Idee und der Möglichkeiten hemmt. Der dritte Punkt, der in diesem Rahmen zu sagen ist, und das bin ich jetzt an dem Projekt, das mit dieser Vorlesung sich verbindet, ist der schlagwortartig jetzt gesagt einmal Open Source Wittgenstein. Das heißt, ein Wittgenstein-Nachlass, der frei zugänglich ist, ohne diese Form von Constraints, mit dem man wissenschaftlich arbeiten kann, nicht gebunden an die genannten Rahmenbedingungen. Und das klingt jetzt sehr gut, sind sozusagen ein paar Public Relation und Ideologiepunkte, die man dabei macht. Das schaut im Einzelnen natürlich sagen wir mal, schwieriger aus und muss ein bisschen vorsichtig gehandelt werden, basiert aber auf folgenden Überlegungen. Erstens, ich habe Ihnen schon gesagt, in Bergen ist die mühevolle Arbeit geleistet worden, die Manuskripte und Typoskripte von Wittgenstein in eine MEX-Transkription umzusetzen, und die wurde dann in die CD-Edition Oxford University Press abgefüllt. Das, was in der Oxford University Press CD-Edition drin ist, das ist ein kommerzielles Produkt, das gehört Oxford University Press. Die haben sehr, sehr viel dafür gezahlt. Die werden auch, so teuer das auch ist, ihre Investition dafür nicht reinbringen durch den Verkauf dieser CDs. Also die kann man in einer gewissen Weise nicht antasten. Man kann nur versuchen, dass es so ein Zustände gibt, wo die Universität das verwenden kann. Was aber offen bleibt und was ein Forschungs- und Entwicklungsgebiet neuer Art ist, ist das Folgende. Das Wittgenstein-Archiv Bergen hat die Rechte der Source Transcription. Da diese Source Transcriptions, die liegen nicht, die gehören jetzt nicht Oxford University Press, sondern die gehören dem Wittgenstein-Archiv Bergen, die gehören der Universität, wo die Arbeit gemacht worden ist, auf der die Oxford University Press Edition aufbaut letztlich. Und das Bergen-Archiv, das Wittgenstein-Archiv Bergen, hat ein durchaus lebendiges Interesse daran, mit dem etwas zu tun. Denn wenn, also die haben sozusagen jetzt diese Ressourcen und die wollen natürlich nicht unbedingt sich selber abschaffen, indem sie sagen, das Beste, was man damit machen kann, ist diese CD-Edition und die Ressourcen, die vorhanden sind, die kann eh niemand lesen, sondern die haben ein starkes Interesse, also unter Rückgriff auf diese Transkriptionen eine Forschungstradition zu beginnen, die etwas anderes macht als das, was letztlich dann, also zunächst einmal in der CD untergekommen ist. Ich sollte jetzt vielleicht dazu sagen, für die meisten Zwecke des konventionellen Wittgenstein-Interpretierens ist es ganz in Ordnung, dass die mit der CD-ROM-Edition arbeiten. Da kriegt man die Texte, da kann man die Texte lesen, ausdrucken und kann sich darüber Gedanken machen. Für bestimmte andere Zwecke, aber wie zum Beispiel die von mir jetzt angedeuteten Zwecke des, wie schaut denn das aus? Wie kommt die philosophische Grammatik zustande? Wie verhält sich die philosophische Grammatik unter Anführungszeichen zu anderen Dingen, also für all die Dinge, wo man hineingreifen muss in die Dynamik dessen, was der Wittgenstein als Arbeitsprozesse produziert hat. Für diese Fälle ergibt sich die folgende Möglichkeit, dass man aus diesen MEX-Transkriptionen noch was rausholt, was anderes rausholt, als die CD betrifft. Und da sind wir dran, an dieser Stelle zu arbeiten. Wir ist der Dieter, also Alois Pichler, Chef vom Wittgenstein-Archiv, Dieter Köhler, ein Philosoph und Informatiker ist er nicht, aber er macht sozusagen Programmentwicklung im philosophisch-geisteswissenschaftlichen Bereich und ich. Und wir sind jetzt dabei, das Folgende zu machen. Von Max nicht nach WordPerfect, damit wir es dann in irgendeinem Textverarbeitungsprogramm haben, sondern von Max nach XML die Sache zu transferieren. Das ist ein vergleichsweise sehr kurzer Schritt und XML kann ich Ihnen jetzt auch nicht in der Breite vorstellen, aber XML ist das Nachfolgeformat von HTML und ist in Kürze, wird in relativ absehbarer Zeit von allen von Webbrowsern verstanden werden und kann jetzt schon äußerst komfortabel gehandelt werden in solchen Zusammenhängen, was dazu führt, dass wir ein Format für die volle inhaltliche Breite des Wittgenstein-Archivs gewinnen, das nicht in einer CD-ROM eingesperrt ist, sondern dass es uns gestattet, mit diesem Text selber weiter was zu machen und mit diesen Text als etwas Lebendiges zu betrachten, als etwas, woran man arbeiten kann. Und das Projekt, das genannte, besteht darin, dass ich also begonnen habe und das jetzt mal einige von Ihnen schon kennen. Dieter Köhler schreibt einen Softwarerahmen, der so aussieht, dass man das Manuskript 115, das im Moment schon frei zugänglich ist, Paragraph für Paragraph, Absatz für Absatz aufrufen kann und versehen kann mit einem Kommentar. Man kann dieses Manuskript 115 kommentieren und kann in diesem Kommentar Verweise woanders hin einfügen und nicht nur einer kann das kommentieren, sonst können mehrere Leute kommentieren. Auf diese Art und Weise wird die Sache sozusagen international und lebendig. Wir sind gerade dabei, sowas zu machen. Was ich im vergangenen Semester gebracht habe, war auf weite Strecken der Beginn meines Kommentars von diesem Manuskript 115. Das sind im Moment liegen vor 35 Paragraphs, 35 Absätze. Die habe ich schon sozusagen geschrieben. Das können Sie sich auch schon ansehen. Ich werde am Ende, wir sind ja schon bald am Ende, aber ich werde Ihnen diese Hinweise werde ich Ihnen dann noch geben. Ich wäre also, wenn ich da fertig bin mit der Einleitung, von der ich jetzt sagen muss, soweit ich wollte, bin ich nicht gekommen, wäre ich aber dann als, wäre ich Ihnen also eine Kurzzusammenfassung nach Ostern der Thesen des vergangenen Semesters bringen, dessen, was man da beim Wittgenstein rausholen kann. Sie können es aber selber auch schon lesen im Zusammenhang mit diesem Kommentar. Und ich werde dann im Manuskript 115 weitergehen, auslegend, also Wittgenstein interpretatorisch, und gleichzeitig wird diese Interpretation aber auch da reingeschrieben in diese Software-Package und kann und wird dann zur Verfügung stehen, also das ist der nächste Schritt, den wir vorhaben, wird zur Verfügung stehen für andere Forscher, sodass damit eine neue Form von internationaler Gruppenbeschäftigung mit Wittgenstein entsteht. So, das ist mal der Hauptblock gewesen. So, jetzt zeige ich Ihnen mal als erstes, weil diese Frage kam, zeige ich Ihnen, wie das Ding aussieht. Sie können das sich besorgen unter HTTP, nein, ja, nicht, nein, Entschuldigung, nicht HTTP, FTP, /, philo.at/pub. Das ist ein offen zugänglicher FTP-Server, den Sie über einen Browser ansprechen können. Und da gibt es ein Programm, das heißt Vidcom 08, das können Sie sich holen. Und wenn Sie das entpackt haben, dann ergibt sich ein Bild wie das, was Sie hier sehen. Vidcom.exe, eine ganze Reihe von anderen Files. Und Sie klicken einfach auf dieses Vidcom.exe Icon. Muss ich das doch runter machen? Und dieses Vidcom.exe Icon eröffnet Ihnen jetzt den Zugang zu einem Prototype Commenting Wittgenstein. Hier gibt es dann ein paar Möglichkeiten, also Gefahren abzustürzen. Was macht man jetzt als weiteres? Sie müssen da oben bei Open Document klicken und müssen dann in Data gehen. Im Ordner Data findet sich Structure 01 XML. Und das öffnen Sie. Und dann haben Sie die betreffende Präsentation. Das passt schon, obwohl es jetzt nicht so aussieht. Wenn Sie, hier unten haben Sie die Struktur. Und hier und oben dazu den Kommentar der Struktur. Und links müssten Sie dann den Text haben jeweils. Ich spiele mich mit der Sache jetzt hier nicht herum. Im Prinzip ist es leicht einsichtig. Rechts oben der Kommentar, unten die Struktur. Dann oben links eine Version des Wittgenstein-Texts und unten verschiedene andere Versionen. Die Frage war ursprünglich die, wie passiert es mit mehreren Versionen? Das kann ich Ihnen leicht zeigen. Kommentaren. Also Sie haben hier schon in dieser Ausfertigung haben Sie ein Structure 02. Dieses Structure 02 können Sie ebenfalls laden. Das enthält jetzt keine großen Neuigkeiten, weil nur ich daran arbeite, sondern das ist bloß die Aufeinanderfolge in der normalisierten Version des Wittgenstein-Textes. Sie können aber in diese Structure 02 und in beliebige andere Structure Ihren Kommentar reinschreiben oder andere Organisationen des Textes machen, und Sie haben dann fünf von diesen Structures, zwischen denen Sie rum klicken können, die Ihnen sozusagen zur Verfügung stehen. Das ist die kurze Antwort darauf. Ich will aber jetzt noch die letzten, also das ist ein direkter Sprung jetzt in das, was ich Sie bitte, sich schon anzuschauen. Sie können sich, es ist eben hier drinnen auch schon die neueste Version. Ich habe das einigermaßen umgearbeitet, meinen Kommentar vom vergangenen Semester. Was ich im vergangenen Semester gesagt habe, ist in Kurzfassung hier drinnen. Also hier zugänglich über diesen Strukturbaum und hier oben lesbar. Wenn Sie sich ersparen wollen, die Form und diese ganze Applikation, dann ist dieser Text auch zugänglich auf eine andere Art und Weise. Nämlich, hier zeige ich Ihnen schon mal kurz, das habe ich vorbereitet, zu dem komme ich heute nicht. Das soll nur ein Vorgeschmack für das nächste Mal. Ich zeige Ihnen jetzt nur, das, wie das aussieht, was ich Ihnen vorher angedeutet habe. ftp.philo.at/pub. Wenn Sie dort zusehen, dann finden Sie unter anderem Structure 001 XML, das ist mein Kommentar dazu, den können Sie normal ausdrucken, das ist nur ein ganz normales Textfile, der ist nicht eingebaut in ein Programm. Sie können auch natürlich, Sie haben dasselbe als ein Teil der Package von Witcom auch, aber das ist eine schnelle Art und Weise, an die Sache ranzukommen. Ich zeige Ihnen jetzt dann doch noch eines, weil und teile das dann auch noch aus, wenn Sie Interesse haben. Worum handelt es sich? Das mache ich nun sozusagen wirklich in aller Kürze und habe es für Sie ausgedruckt und komme dann das nächste Mal darauf zu sprechen. Das ist die aus dem Big TypeScript von Nedo genommene grafische Übersicht über das, was der ganze Arbeitskomplex rund um das Big TypeScript, mit dem wir uns beschäftigen werden, ausmacht. Die Wiener Ausgabe 1 bis 5, von der ich gesprochen habe, behandelt diese 10 Manuskriptseiten. Es begann 1929 bis 1932. Erster Teil von dem Band 114 ist da noch mit drinnen. Wittgenstein hat, ich mache das jetzt ganz sozusagen ganz flott, nur damit Sie noch einen Blick kriegen und kommen das nächste Mal genauer darauf zurück. Wittgenstein hat aus diesen Manuskriptbänden diktiert und hat die Diktate dann wieder zerschnipselt und neu zusammengesetzt und in neue Bände hinein produziert. Das erste Resultat daraus Typoskripten und Zusammensetzungen von Band 1 bis 4 sind die philosophischen Bemerkungen, die Raschris 64 rausgegeben hat. Aus Typoskripten, die so entstanden sind von Band 1 bis 4 plus einem Typoskript, das entstanden ist von 5 bis 10, hat er zusammengesetzt das Big TypeScript, das 1933 entstanden ist, das dieses dicke ist, das Buch aus der Wittgenstein-Ausgabe, das ich jetzt hier mitgebracht habe, ist der Band 8 der Wiener Ausgabe, das ist dieser hier, das ist also ein Zwischenresultat der Kompilationsarbeit von Wittgenstein aus dem Jahre 31-32. Wir sind jetzt an dieser Stelle, dass wir sagen, Wittgenstein hat das Big TypeScript an diese sozusagen zusammengestellt. Das ist ein Volume, das ganz bestimmte, ganz besondere Charakteristika hat, das in einer gewissen Weise einzigartig im Wittgensteinschen Nachlass. Und er hat, nachdem er dieses Big TypeScript kompiliert hatte, hat er an dem Material weitergearbeitet. Er hat das auf mindestens zwei entscheidende Stufen verteilt. Die erste Stufe ist, dass er das Material, das da drinnen ist, über Zwischenstufen von Taschennotizbüchern in weitere große Manuskriptbände rein übertragen und verändert hat. Das ist der zweite Teil vom Manuskript Band 10, Nummer 114. Das fängt an, in der Mitte dieses Manuskriptbandes fängt die Überarbeitung des Big TypeScripts an und geht bruchlos weiter in das Manuskript 115, über das wir das vergangene Mal gesprochen haben, im vergangenen Semester. Ich habe im vergangenen Semester, bin ich sozusagen völlig reingesprungen, weil ich selber der Auffassung bin, das ist mindestens so interessant, was da drin steht, als wie der ganze Hofstaat von Manuskripten rundherum aussieht. Aber es ist natürlich so, dass man beides zur Kenntnis nehmen muss. Also ich hatte es ja das letzte Mal auch gesagt, da sind wir mittendrin in einer Überarbeitung vom Big TypeScript. In dieser Überarbeitung fängt also an, das Bild sagt sich also selbst, das ist diese Überarbeitung, die hier anfängt. Das ist die erste Überarbeitungsstufe des Big TypeScripts. Das beginnt er dann nochmal zu überarbeiten im sogenannten großen Format 140. Und was der Rasch Ries gemacht hat, hier kann ich es jetzt dann sozusagen zum Abschluss bringen, diese Vorlesung ist das folgende. Der Rasch Ries hat bemerkt, dass der Wittgenstein aus dem Big TypeScript etwas machen wollte und hat gesagt, na gut, folgen wir dem, machen wir alles das, was er hier schreibt, das mit diesem Text geschieht, machen wir alles, was er in 140 schreibt, was mit diesem Text geschehen soll, und dann produzieren wir daraus die philosophische Grammatik. Der Nachteil, der entscheidende Nachteil davon ist, dass der Wittgenstein höchst inkonsistent und vollkommen unfertig gewesen ist mit dieser Arbeit. Das führt also dazu, dass die philosophische Grammatik, die als Buch von Wittgenstein ausgegeben wird, zum Beispiel so ausschaut, dass die eine Hälfte, die zweite Hälfte im Prinzip vom Big TypeScript, ganz abgesehen davon, dass Rasch Ries wesentliche Passagen aus dem Big TypeScript, ohne es zu sagen, überhaupt weggelassen hat, ja, ganz abgesehen davon hat er den zweiten Teil des Big TypeScript, zu dem der Wittgenstein nicht mehr gekommen ist, da hat er was anderes im Kopf gehabt, das hat er nicht mehr überarbeitet, hat er umgeschauter abgedruckt, so wie es im Big TypeScript ist, plus hier hat er sich auf Wienerisch würde man sagen, an bestimmten Stellen einfach der Stessen vor lauter hochkomplexen Rearrangements der Datenmaterialien. Und die gegenwärtige Situation ist also die, der Nedo-Approach und ein wissenschaftlich natürlich legitimer Approach ist, das einfach Schritt zu Schritt für Schritt für Schritt zu dokumentieren. Und die Bergen-Edition macht das im Prinzip natürlich ganz genauso wie der Nedo. Und wir können jetzt aber des Weiteren, und das werden wir auch im Laufe dieses Semesters tun, uns einmal dann genauer anzusehen, wo kommt das alles hin, wo könnte man das platzieren. Letzte Bemerkung diesbezüglich, also für die, die das vergangene Semester da waren, das, was wir diskutiert haben, diese ganzen Passagen, die finden Sie in der philosophischen Grammatik wieder, die kommen sozusagen aus der, also der konventionelle Namen für das Buch, in dem das erfasst ist, ist die philosophische Grammatik. De facto, wenn man sich's anschaut, ist die kommen über diese Arbeitsbücher und über das Big TypeScript in diese Manuskriptbücher hinein.